ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Willkommen zur 40. Folge unseres Podcasts Liebling Bosmann. Wir melden uns zurück mit zwei bahnbrechenden Entscheidungen, die die Sportwelt vielleicht verändern werden. Fragezeichen, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wir haben zum einen die Entscheidung der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, DIS, um das TV-Rechte-Paket zugunsten des Anbieters DAZN. Und da schauen wir uns an, wo wir denn im Jahr 2025 dann die Spiele schauen werden, auf welchem Sender. Dazu haben wir auch einen bekannten Gast, der schon mal hier war, der Kollege Christoph Elsner, Partner bei uns in der Kanzlei. Werden wir gleich nochmal vorstellen, das wird Fabian übernehmen. Und so dann schauen wir uns die Entscheidung des EuGH im Fall Lassana Diarra an zu den Transferregeln. Und da wiederum stellt sich die Frage, brauchen wir zukünftig einen neuen Podcastnamen? Und vorab hat Holger noch eine Neuigkeit unserem Podcast betreffend zu vermelden. Holger, was steht an? Was gibt's Neues?
Freut mich. Ich freue mich auf die Folge. Ja, was habe ich zu verkünden? Und zwar, dass mit dieser Jubiläumsfolge unsere Kooperation mit dem Burberg Verlag startet, über die wir uns erfreuen. Unser Ansprechpartner ist dort Herr Markus Breu, der die Leitung für das juristische Lektorat und die Redaktion hat. Vielen Dank an der Stelle an Markus. Wir haben uns geeinigt auf eine neue Webseite, die auch schon live ist mittlerweile. Auf liebling-bosmann.de findet ihr sozusagen die Inhalte unserer Folgen, und wir wollen weiterhin über aktuelle Ereignisse, insbesondere Urteile sprechen und wie multisportmäßig, ja? Also nicht nur Fußball, sondern sportartübergreifend weiterhin unterwegs sein.
Hat bisher auch super funktioniert.
Ja, wir geben uns Mühe. Richtig. Und 2025 planen wir auch eine Sportrechtstagung, Liebling Bosmann. Das sind die News von der Seite.
Ja, Fabian.
Ja, gut, dann starten wir mal, ob die DIS-Entscheidung die Fußballwelt einmal umkrempelt, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Da weiß ich nicht, hast du Robert vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. aber wir wollen nicht über sie hinweggehen, weil es durchaus auch Blätterrauschen gab im Nachgang zu der Entscheidung und auch im Vorfeld. Ich fasse mal kurz, Betonung auf kurz, zusammen, worum es in dem Fall geht. Und dann freue ich mich über Christoph, der uns erneut zu Fragen im Zusammenhang mit solchen Ausschreibungsvergabeverfahren zur Verfügung steht. Ich weise darauf hin, dass Christoph schon in Folge 37, nämlich zu dem Trikotdeal des DFB, uns hier zur Verfügung stand und das Vergaberecht erklärt hat. Und freue mich deswegen, dass du dich erneut bereit gefunden hast, hier in die Runde zu kommen.
Ja, ich bin froh, dass ich hier bin. Hallo, ihr drei. Und wir werden aber vielleicht gar nicht so viel über das Vergaberecht und mehr über die Schiedsgerichtsbarkeit sprechen, weil das wohl das Spannendere momentan ist.
Genau, damit hast du mir quasi vorweggenommen, was ich jetzt noch einleitend sagen wollte. Das Vergaberecht ist tatsächlich zwar eines deiner Spezialgebiete, aber du hast auch Erfahrungen mit der Schiedsgerichtsbarkeit, insbesondere auch Erfahrungen mit dem Schiedsgericht, um das es hier in dem Rechtsstreit zwischen der DFL und DAZN ging, nämlich dem DIS.
Also der Organisation, die dieses Schiedsgericht bestellt hat und die Regeln gegeben hat, nach denen das entschieden wird.
Ja. Gut, dann starten wir mal gleich rein. Vermutlich werden die meisten wissen, worum es geht, aber vielleicht Einzelheiten zu dem Vorgang nicht kennen. Deswegen sei das eben an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst. Die DFL hat in diesem Jahr die TV-Übertragungsrechte für die Saisons 2025-26, also die nächste Saison, bis zur Saison 2028-29 ausgeschrieben. Und im konkreten Fall geht es um das rechte Paket B. Das sind die Rechte an den Live-Übertragungen im Pay-TV, und zwar von den Spielen der unter anderem der ersten Fußball-Bundesliga am Freitagabend, das ist immer ein Spiel, am Samstag um 15.30 Uhr, also quasi zur Primetime, das sind immer vier oder fünf Spiele, sowie die Abendspiele der englischen Wochen und die Relegationsspiele, die am Ende der Saison stattfinden. Die Ausschreibung des Rechtepakets B war quasi der größte Bestandteil der Auktion. Genau genommen handelt es sich bei diesem Rechtepaket gewissermaßen um die Kronjuwelen, die der DFL, die die DFL zu vergeben hat. Teilgenommen an der Vergabe haben, soweit bekannt ist, zumindest DAZN und Sky. Und DAZN, so wie man jetzt weiß, hat für das rechte Paket offenbar insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro verteilt über vier Jahre geboten, also was sozusagen dann 400 Millionen Euro pro Saison entsprach. Im Laufe des Verfahrens verlangte die DFL jedoch von DAZN die Vorlage einer Bankbotschaft als finanzielle Sicherheit, die DAZN nicht fristgerecht einreichen konnte. Die DFL hat dafür eine 24-Stunden-Frist gesetzt. DAZN hatte zuvor eine sogenannte harte Patronatserklärung überreicht. Das ist im Prinzip was fast identisches wie die Bürgschaft. Das ist nämlich eine Erklärung eines Konzernmitunternehmens. In der Regel ist es die Konzernmutter, die verbindlich dafür einsteht, bestimmte Zahlungszusagen oder dafür zu sorgen, dass bestimmte Zahlungszusagen eingehalten werden, notfalls für die Zahlungen selber einzustehen. Und diese Erklärung reichte aber der DFL nicht aus, um DAZN den Zuschlag für das rechte Paket zu erteilen. Sky hat dann den Zuschlag bekommen. Und deswegen hat DAZN das Schiedsgericht angerufen, nämlich die DIS, die dann darüber zu entscheiden hatte, ob das Verfahren hier ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Vielleicht noch ein paar Einzelheiten, warum bestand die DFL eigentlich auf einer Bankbürgschaft? Die Ausschreibungsbedingungen sehen vor, also die Ausschreibungsbedingungen der DFL für dieses Vergabeverfahren sehen vor, dass die Bieter auch eine angemessene Bonität nachzuweisen haben. Jetzt war es offenbar so, dass bereits vor Beginn des Vergabeverfahrens, also zumindest in einem Fall, angeblich sogar aber auch mehrmals, DAZN seinen Zahlungsverpflichtungen aus der aktuellen Rechteperiode nicht fristgerecht nachgekommen ist. Insbesondere in einem Fall führte das wohl dazu, dass über einen längeren Zeitraum Zahlungen nicht geleistet werden konnten, weshalb die DFL angeblich da selbst die Lücke vorübergehend durch Beschaffung von Geldmitteln füllen musste. Ja, weil ja die Clubs entsprechend mit den Geldern aus der Rechtevergabe kalkulieren. Und das hat offenbar dazu geführt, dass die DFL im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens sichergehen wollte, dass DAZN seine Zusagen im Falle des Zuschlags dann auch einhalten würde und deswegen die Forderung nach einer finanziellen Sicherheit in Form einer Bankbürgschaft. Aufgrund der Streitigkeiten hat sich DAZN an die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, DIS, gewendet, also eine Institution, die sozusagen alternative Streitbeilegungsverfahren abwickelt. Die Parteien haben sich im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens verbindlich darauf geeinigt, bei Streitigkeiten dann eben diesen Rechtsmittelweg zu suchen. Und das ist dann geschehen. Das Schiedsgericht hat entschieden, dass die Vergabe des Rechtepakets B an Sky aufgrund der von der DFL gesetzten Bedingungen wiederholt werden müsse. Und kritisierte dabei insbesondere, dass die sehr kurze Frist für die Beibringung einer Bankbürgschaft DAZN unzulässig benachteiligt hat. Insbesondere, weil nicht erst im Verlauf der Ausschreibung Informationen über mögliche finanzielle Unzulänglichkeiten bekannt geworden waren, sondern die DFL schon vorher Bescheid wusste. Deshalb hätte die Forderung nach einer solchen Bankbürgschaft dann auch rechtzeitig angekündigt werden müssen. Insofern, also 24 Stunden, hielt das Schiedsgericht für eine zu kurz bemessene Frist. Christoph.
Ja.
Was sagst du?
Was sage ich dazu?
Also, es geht erneut um ein Ausschreibungsverfahren, diesmal nicht für Trikots, sondern für die Fernsehrechte. Das Besondere hier ist eben die Streitigkeit, die aus dieser Bonitätsnachweisfrage entstanden ist. Erste Frage an dich, lassen sich während des Vergabeverfahrens eigentlich solche Forderungen noch aufstellen oder muss das vorher geregelt sein? Und wenn ja, wie macht man das idealerweise, dass es nicht zu solch unschönen Konstellationen führt?
Also, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und bevor ich kurz auf deine Frage antworte, wollte ich noch zwei Sachen klarstellen. Ja, die Juristen hängen raus. Das erste ist, dass uns natürlich nicht die konkreten Ausschreibungsbedingungen vorliegen, die nach allem, was wir wissen, geheim sind, wie auch das eine oder andere, was in diesem Verfahren so vor sich gegangen ist, sondern was wir hier vorliegen haben, ist das Konzept für die Ausschreibung, das die DFL beim Bundeskartellamt vorgelegt hat, um dort diese spezifische Form der Ausschreibung absegnen zu lassen. Wir können davon ausgehen, dass das, was da drin steht, wahrscheinlich dem entspricht, was die Parteien miteinander vereinbart haben, aber wir wissen es natürlich nicht ganz genau. Und das Zweite ist einfach eine begriffliche Klarstellung, dass nämlich die DIS, die hier auch in den Presseveröffentlichungen immer auftaucht, die ist gar nicht das Gericht oder auch gar nicht das Schiedsgericht, sondern die ist mehr oder minder die Justizverwaltung für diese konkrete Verfahrensform. Das Schiedsgericht, in dem Fall wahrscheinlich ein Schiedsgericht aus drei Schiedsrichtern, das hält sich an die Regeln, die DIS für Schiedsverfahren dieser Form vorgibt. Und gegebenenfalls hat die DIS auch was damit zu tun gehabt, wie die Schiedsrichter bestellt worden sind. Das hängt ein bisschen davon ab, was die Parteien konkret vereinbart haben. Aber das Schiedsgericht ist ein Schiedsgericht nach DIS-Regeln, aber ein eigenständig und nach dem Parteiwillen aufgestellter Spruchkörper.
Und diese Schiedsabrede war auch schon in den Ausschreibungsbedingungen angelegt?
Also die Schiedsabrede muss in den Ausschreibungsbedingungen enthalten gewesen sein. Sie ist in dem Konzept, was uns vorliegt für das Vergabeverfahren, mehrfach ausdrücklich erwähnt. Und es ist auch so, dass die Regelung, die das verbindlich macht, die sogenannte Schiedsklausel, eine vertragliche Vereinbarung, ohne die wird kein Schiedsgericht konstituiert und kann kein Schiedsgericht verbindliche Entscheidungen treffen. Die ist garantiert in den Absprachen, die zwischen der DFL und den einzelnen Bietern vorgenommen worden sind, enthalten. Wir kennen nur die erste Stufe dieses Bieterverfahrens. Da mussten nämlich alle, die sich beteiligen wollten, sich registrieren lassen und haben ein Registrierungsformular ausgefüllt, in dem ist eine Verschwiegenheitsverpflichtung drin bereits. Und wenn man die unterschrieben hat, hat man einen sogenannten Procedure Letter bekommen, in dem wahrscheinlich alle Rahmenbedingungen des Ausschreibungsverfahrens enthalten waren, inklusive einer Schiedsklausel. Aber jetzt einmal einen kleinen Sprung zurück, Fabian, auf das, was du gesagt hast oder gefragt hast, nämlich wie ist das denn eigentlich mit dem Vergabeverfahren und den Bedingungen? Als erstes haben wir hier ein privatrechtlich ausgestaltetes Vergabeverfahren, weil keine öffentliche Hand am Zug, deswegen kein EU-Recht und auch kein nationales Recht, was das konkret regelt. Die Parteien haben sich oder die DFL hat ein eigenständiges Verfahren entwickelt und vorgegeben. Das musste sie, weil sie sonst die Art und Weise dieser Zentralvergabe gar nicht am Kartellrecht vorbeigekommen hätte. Aber sie haben sich nach allem, was wir sehen, sehr genau daran orientiert, wie auch eine öffentliche Vergabe stattfinden würde. Und das Wesentliche daran sind die Grundsätze der Transparenz, der Wettbewerblichkeit und der Gleichbehandlung. Im Rahmen dieser Grundsätze sind die Parteien aber frei, insbesondere ist der Ausschreibende frei zu gestalten. und kann das auch während des Vergabeverfahrens tun. Er muss es nur diskriminierungsfrei tun, das heißt, er muss im Grundsatz alle gleich behandeln. Das heißt nicht, dass er von allen das Gleiche verlangen muss, aber es heißt, dass er niemanden durch Vorgaben, die er macht, benachteiligen kann oder benachteiligen darf. Und wenn er die Vergabebedingungen während des Verfahrens ändert, muss es dafür nachvollziehbare Gründe geben und im Grundsatz muss es alle gleich treffen. Insofern kann man schon, auch wenn man das sich, jedenfalls wenn man sich das vorbehält, im Vergabeverfahren noch Dinge ändern. Man muss es in einer Art und Weise tun, die niemanden an seiner wettbewerblichen, an seinem wettbewerblichen Handeln hindert. Wir haben hier das Problem oder die Besonderheit, dass es ein Auktionsverfahren gewesen ist, das eigentlich darin besteht, man kriegt die Rechte, man sagt, wie viel man dafür bezahlen will und dann werden an dem vorgegebenen Tag die Angebote geöffnet und dann weiß man, wer gewonnen hat und wer nicht. Ja, insofern ist so ein bisschen überraschend, dass es hier überhaupt noch mal eine Nachforderung gegeben hat. Aber ja.
Also der Sachverhalt dazu ist ja jetzt nicht in Einzelheiten bekannt. Der würde sich wahrscheinlich aus der Entscheidung des Schiedsgerichts ergeben. Aber die kennen wir nicht. Ist eigentlich damit zu rechnen, dass die noch veröffentlicht wird? Also man fand in den Nachrichten dazu häufig ein Hinweis, dass da noch mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist. Ich weiß allerdings nicht, ob das so zu verstehen ist, dass die Öffentlichkeit Einblick in die Entscheidung bekommt oder ob damit eher gemeint ist, dass die Entscheidungsgründe noch ein bisschen auf sich warten.
Also ich würde es mal so interpretieren, dass die Journalisten, die darüber berichtet haben, das ein bisschen sehr positiv für sich gesehen haben, in der Hoffnung, dann noch weitere Input und Insights zu bekommen. Ich verstehe das so, dass die Entscheidungsgründe noch nicht vorliegen. Schiedsverfahren haben den großen Vorzug, dass sie keine Öffentlichkeit haben wie staatliche Gerichte, sondern dass sie private Angelegenheiten der Beteiligten sind, regelmäßig auch in den DIS-Rules, in den Regeln, die DIS den Schiedsverfahren vorgibt, enthalten, vereinbart man Vertraulichkeit. Und es sei denn, alle Beteiligten stimmen dem zu, ist nicht damit zu rechnen, dass diese Entscheidung veröffentlicht wird. Nicht einmal in anonymisierter Form, weil man kann sich lebhaft vorstellen, dass es keine Anonymisierung gibt, die hier die Parteien schützt. Und möglicherweise haben die Parteien auch kein Interesse daran, dass das über das, was bereits bekannt ist, hinaus in die Öffentlichkeit dringt. Also ich rechne, zwar werden die Parteien die Entscheidungsgründe bekommen, aber ich rechne nicht damit, dass das veröffentlicht wird. Ausschließen lässt es sich natürlich nicht. Ja, wenn alle dem zustimmen, weil man die Transparenz wahren will, dann mag das so sein.
DAZN hatte sich ja in einem ersten Statement nach Ende des Bieterverfahrens auf Verstöße gegen das Kartellrecht berufen. Beim Thema Vergabeverfahren und Kartellrecht ist dann aber wohl grundsätzlich zu unterscheiden in kartellrechtliche Verstöße, die dem Vergabeverfahren immanent sind. Darum ging es hier aber nicht, weil die DFL etwaige Dissonanzen mit dem Kartellrecht schon vor Beginn der Vergabe durch das Bundeskartellamt hat absegnen lassen oder zumindest vorläufig absegnen lassen. Unter welchen Gesichtspunkten spielt also das Kartellrecht bei der Frage der Abwicklung des Ausschreibungsverfahrens für die einzelnen teilnehmenden Bieter oder gegebenenfalls auch für die nicht zur Teilnahme zugelassenen Bieter eine Rolle? Und ich nehme es vorweg, also das Kartellrecht war wohl nicht Gegenstand der Entscheidung des Schiedsgerichts.
Also das ist jedenfalls unsere Vermutung. Es taucht ja auch in den Veröffentlichungen, die es jetzt oder den Verlautbarungen, die es jetzt zu der Entscheidung des Schiedsgerichts gegeben hat, nicht auf. Ausschließen lässt es sich nicht, dass es als Anfechtungsgrund noch mit aufgetaucht ist. Als erstes muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen, dass DAZN über das Kartellrecht seine Ziele gar nicht hätte erreichen können. Also zum Beispiel einen Zuschlag zu erhalten, hätte nicht funktioniert, weil der Einwand ja nur sein kann, hier ist gegen Kartell, also dadurch, dass man die Vergabebedingungen nicht erfüllt hat, hat man den Vorgaben des Bundeskartellamts nicht entsprochen und auf diese Art und Weise hat man die Freistellung, also es ist keine Freistellung, aber jedenfalls den Komfort, der da gegeben worden ist, verloren und damit ist das gesamte Verfahren kartellrechtswidrig und darf im Grundsatz so nicht durchgeführt werden. Das oder müsste jedenfalls noch einmal grundlegend durch das Bundeskartellamt überprüft werden. Das hätte das Ziel, das Rechtepaket zu bekommen, das DAZN ja verfolgt hat. Und auch das Ziel, dieses Vergabeverfahren schlicht einfach noch einmal durchzuführen, sicherlich nicht erreicht. Insofern spricht sehr, sehr viel dafür, dass man sich hier auf die, jedenfalls in dem Verfahren vom Schiedsgericht, auf die vertraglichen Vereinbarungen und die Verstöße dagegen gestützt hat, was auch die viel naheliegendere und viel einfacher zu begründende Position ist. Ja, dass DAZN am Anfang mit den Kartellrechtsverstößen gewunken hat, kann darauf beruhen oder darum, nein, wir können nur spekulieren, ich ziehe mich zurück, wir kennen ja viele Inhalte nicht, wir können nur spekulieren, warum. Möglicherweise dachte man, dass man auf diesem Weg schneller zu einem Einlenken der DFL kommt, weil das vermeintlich eine größere Keule ist. Und hat dann aber in einem zweiten Schritt, nachdem man sich mal rechts- oder anwaltlichen Rat geholt hat, relativ schnell gesehen, dass der Weg, den man hier gehen würde, der über das Schiedsgerichtsverfahren ist.
Und vielleicht hier noch die Zwischenfrage, also dass es kartellrechtlich keinen Anspruch gibt auf den Zuschlag, finde ich unmittelbar einleuchtend. Aber wenn jetzt Schiedsgericht das Ganze überprüft, und zu dem Ergebnis kommt, dass das DAZN diskriminiert wurde oder wie auch immer, dann hätte man doch diese Verpflichtung auf dem Zuschlag auch aussprechen können. Also antragsgemäß auch.
Hätte man, aber, und hier kommt ein kleiner Zungenschlag, der immer in den Veröffentlichungen manchmal auftaucht, auf das sogenannte salomonische Urteil. Und wir kennen die Begründung ja nicht, deswegen wissen wir auch nicht ganz genau, wie die Hintergründe dazu sind. Aber nach allem, was man lesen kann, hat das Schiedsgericht parallel entschieden, dass das Angebot von DAZN nicht zuschlagsfähig gewesen sei. Dass also Abweichungen von den Vorgaben vorlagen, die tatsächlich einen Zuschlag verhindert hätten.
Das wusste ich nicht, das ist ja hochinteressant.
Ja, das ist auch ein bisschen überraschend, weil normalerweise im Vergaberecht, jedenfalls im gesetzlich geregelten Vergaberecht der öffentlichen Hand, ein Bieter, der gar nicht zuschlagsfähig ist, auch keinen Zuschlag erhalten kann. Und insofern hängt es ein bisschen damit zusammen, dass man hier halt die Frist für zu kurz bemessen angesehen hat, was auch ehrlicherweise, wenn man sich das, was veröffentlicht ist, dazu, wie die Vorgaben sind, was hanebüchen gewesen ist. Es kann nur unter Zeitdruck gewesen sein, weil die Entscheider bei der DFL irgendwie gedacht haben, sie müssen jetzt die Entscheidung fällen und ihnen zu spät eingefallen ist, dass sie das verlangen wollten. Dann hat man zugunsten von DAZN unterstellt, dass wenn genug Zeit gewesen wäre, das Angebot dann auch zuschlagsfähig gewesen wäre.
Ach so, okay.
So hat man das.
Aber das heißt, vorausgesetzt, es wäre nicht zuschlagsfähig gewesen, hätte die DFL auch vor Zuschlagserteilung DAZN auch ausschließen können.
Mutmaßlich hätten sie das tun können, ja.
Ja, super interessant.
Ja, insofern ist das wäre es natürlich auch sehr interessant, diese Entscheidung einmal zu lesen, ja, weil sich dann doch Fragen stellen, die da nicht beantwortet sind. Ja.
Gut, nun ist ja das ganze Verfahren für die DFL auch kein Grund, in große Freude auszubrechen, also schon gar nicht so, wie es jetzt ausgegangen ist. Aber im Übrigen verzögert sich das Bieterverfahren und die DFL muss aber ihr Rechtepaket mal unter Dach und Fach bringen für die nächsten 4 Saisons. Insofern ist da so ein bisschen Eile geboten. Und daher verwundert es auch nicht, dass die DFL jedenfalls angekündigt hat. Ich vermute mal, weil das Urteil noch nicht in begründeter Fassung vorliegt, wenn da auch noch keine Fristen laufen, dass die DFL angekündigt hat, die Entscheidung des Schiedsgerichts so zu nehmen, wie sie ist, und das Bieterverfahren nochmal neu zu starten. Daher meine letzte Frage, an dich. Kannst du nochmal darstellen, was es überhaupt noch für Anfechtungsmöglichkeiten gibt in so einem Verfahrensstadium, wenn man sich doch verständigt hat auf eine schiedsgerichtliche Entscheidung?
Insofern finde ich, als ich die Pressemitteilung und Meldungen dazu gelesen habe, insbesondere, dass man sich jetzt entschlossen hat, diese Entscheidung zu akzeptieren, das fand ich dann immer so ein bisschen lustig, vielleicht zu despektierlich, aber natürlich ist ein schiedsgerichtliches Urteil, ja, das ist kein Mediationsvorschlag, das ist keine Güteverhandlung, sondern das ist nicht umsonst heißt das Urteil und ist nach der Vereinbarung der Parteien bindend, ja, schließt die staatliche Gerichtsbarkeit aus und kann nur noch unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen überhaupt angefochten werden. Erfolgsaussichten der Anfechtung eines schiedsgerichtlichen Urteils, jedenfalls so hochkarätig, wie das hier wahrscheinlich besetzt gewesen ist, sehr, sehr gering. Die Gründe, die es dafür gibt, sind in der ZPO geregelt. Man muss nämlich dann ein staatliches Gericht, in dem Fall ein Oberlandesgericht, anrufen, das den Schiedsspruch aufheben soll. Und das macht es nur, wenn formelle Voraussetzungen nicht erfüllt sind, insbesondere wenn es keine Schiedsklausel gibt oder die Schiedsklausel nicht wirksam ist oder wenn das Schiedsgericht fehlerhaft besetzt worden ist oder wenn der Schiedsspruch bzw. die Vollstreckung des Schiedsspruchs gegen den Ordre Public verstoßen würde. Also wenn ein Schiedsgericht es reicht nicht, dass es fehlerhaft ist oder grob fehlerhaft, sondern es muss einfach mit der Rechtsordnung nicht in Einklang zu bringen sein. Also ein vollständiges Willkürurteil, das würde wahrscheinlich durch ein staatliches Gericht aufgehoben. Dafür gibt's hier keinen Anhaltspunkt. Ja, selbst wenn das schlampig begründet ist oder begründet wird.
Aber kannst du dir erklären, warum DAZN diese Keule von Anfang an ausgepackt hat? Also den Schiedsspruch womöglich nicht anerkennen zu wollen?
Ich glaube, es war die DFL.
DAZN.
Ja, DAZN hat ja gewonnen, die DFL.
Nein, DAZN hat schon bei Einleitung des Verfahrens gesagt, dass wenn der Schiedsspruch nicht zu ihren Gunsten ausgeht, dass sie dann, dass sie das nicht anerkennen würden.
Ja, also nein, kann ich mir nicht erklären, kann nur einen ähnlichen Grund haben, wie dass man sich zuerst ans Kartell gewendet hat, dass man nämlich hier eher Public Relations betrieben hat als Jura.
Ja.
Ja, das ist aus meiner Sicht naheliegend. Wir wissen natürlich nicht, wie die Schiedsklausel abgefasst ist, aber es ist sicher, also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist das eine bindende Schiedsklausel und dann gibt es keinen Weg daran vorbei. Ja, das Einzige, was man halt hätte versuchen können noch, ist gleich von Anfang an die Art und Weise dieses Vergabeverfahrens anzugreifen. Aber das macht natürlich keiner, weil er gerne mitspielen möchte. Jawohl. Und eine Torpedierung der Vergabepraxis der DFL sicherlich nicht dazu führt, dass man am Ende dann ein Rechtepaket erwerben kann.
Okay. Mhm. Vielen Dank, Christoph.
Gerne, gerne immer wieder. Ich finde es sehr angenehm mit euch.
Ja, ich rechne mal damit, dass du auch hier das eine oder andere Mal nochmal auftauchen wirst.
Ja, das hoffe ich doch.
Es gibt ja mit einiger Wahrscheinlichkeit immer mal wieder Streitigkeiten dieser Art im Sport, die uns dann zusammenführen.
Sehr schön. Dann lasse ich euch mal weiter eure Themen verhandeln und ihr habt ja einen spannenden zweiten Akt auf der Pfanne.
Definitiv. Genau. Danke dir.
Tschüss.
Ciao. Ciao, Christoph.
Ja, das war ja schon ein schöner erster Aufschlag mit Christoph. Jetzt wollen wir uns nochmal die andere Bahnbrechenentscheidung angucken, die ich am Anfang geteasert hatte, und zwar das Urteil des EuGH im Fall Lassana Diarra zu den Transferregeln der FIFA, was ja mediale Aufmerksamkeit erhalten hat, aber auch von den Beteiligten im Sport als zum Teil bahnbrechend, von anderer Seite von Seiten der FIFA doch eher als Bestätigung des bestehenden Regelwerks gefeiert. Wollen wir uns einmal anschauen, was denn eigentlich dort Gegenstand war. Kurzer Rückblick zum Namensgeber unseres Podcasts, der Entscheidung von zum Bossmann-Urteil aus dem des EuGH von 1995, nur ganz kurzer Abriss, um noch einmal ins Thema einzuführen. Damals war Bossmann der Auffassung, die angesetzte Ablösesumme seines Arbeitgebers RFC Lüttich sei zu hoch und würde ihn in seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit einschränken, also klagte er dagegen. Im Endergebnis entschied der EuGH, dass tatsächlich Profifußballer innerhalb der EU als normale Arbeitnehmer anzusehen seien und damit auch den Regelungen der IEUV unterlegen wurden, damals noch EG-Vertrages. Und die dort vorgeschriebene Freizügigkeit, also der unbeschränkte Aufsuchen des europäischen Arbeitsmarktes, dort nicht im Einklang zu bringen sei. Und verbot infolge dessen nach Prüfung der entsprechenden Regelungen die Forderung nach Zahlung einer Ablösesumme für den Wechsel eines Spielers innerhalb der EU nach Vertragsende.
Alles richtig, ja. Robert, ich schaue dich so an, weil damals ja auch noch die Ausländerklauseln überprüft wurden vom EuGH. Mhm. Und das war der zweite wichtige Bestandteil des Urteils. Nicht, dass es unter den Tisch gekehrt wird. Damals galt noch die 3+2-Regelung, die der EuGH damit auch aufgehoben hat. Und das hatte zur Folge, dass dann ein paar Jahre später Cottbus als erstes Team der ersten Liga mit 11 Ausländern in der Startelf stand.
Ja, ich erinnere mich. Der Streber aus der ersten Reihe hat aber völlig richtig. Ja, durch den Wegfall dieser Ablösesummen nach Vertragsende hat das natürlich damals das Transfergeschehen durcheinander gewirbelt und wurde zu Recht als bahnbrechende Entscheidung angesehen, nicht zuletzt aus diesem Grund heißen wir so. Hatte zur Folge, dass dann eben halt über den Verein da eine Einnahmequelle weggefallen ist, was dann dazu führte, dass eben die höheren Gehälter eingeführt wurden und Sonderzahlungen, Boni, Einzug in die Verträge fanden. Ja, und in dem Zusammenhang auch nochmal ein kurzer Einführung zum Transfersystem, weil das vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Also es gilt grundsätzlich auch im Fußballwesen Pacta sunt servanda, sprich es gilt Vertragsschluss, Vertragsbindung. Wenn man Verträge eingeht für eine bestimmte Zeit, dann ist man an diese gebunden. Aber das Regelwerk der FIFA sieht eben vor, dass während der Laufzeit eines Vertrages Spieler ihren Verein deshalb auch nicht so ohne weiteres verlassen können. Außer es liegen halt Bedingungen für einen sogenannten Transfer vor. Und ein Transfer wird eben als die vorzeitige Beendigung dieses Spielervertrages gesehen, der diese Regelung abbildet. Wenn eben die beteiligten Parteien, in der Regel halt ein aufnehmender Verein, ein abgebender Verein und ein Spieler, eine entsprechende Regelung dazu getroffen haben und eben sich auf die Zahlung einer Transfersumme zur Aufhebung dieses Vertrages verständigt haben. Das sind etablierte Praktiken seitdem. Man findet sie immer wieder. Sie sind häufig geheim. Ab und zu werden sie durchgesteckt und die Transfer- und Ablösesummen werden bekannt gemacht. Aber die grundsätzliche Regel, dass eben halt die Vertragsbindung gilt und nicht einseitig man sich vom Vertrag lösen kann, ist essentieller Bestandteil dieses FIFA-Regelwerks und sprich an die Verträge hat man sich halt zu halten. Die FIFA-Regeln sehen in dem Zusammenhang halt eben nur einseitige Kündigungsmöglichkeiten für den Fall eines sogenannten Just Cause, also einen triftigen Grund, einen mehr oder weniger außerordentlichen Kündigungsvor. In diesem Fall in der Regel werden es ausstehende Gehälter sein. Wenn über einen längeren Zeitraum tatsächlich der Spieler sein Geld nicht erhalten hat, dann ist er durchaus berechtigt, sich einseitig vom Vertrag zu lösen, ohne sich des Vertragsbruches schuldig gemacht zu haben. Und das ist einer der wenigen Ausnahmefälle, den dieses FIFA-Reglement kennt und auch entregelt und nicht sanktioniert. Nun ist es aber so, liegt ein solcher Grund nach Auffassung der Sportgerichte, die dann vielleicht angerufen werden, nicht vor und kündigt er seinen Vertrag einseitig, dann ist er nach Artikel 17 der Transferregelung RSTP, ich würde sie jetzt einfach mal als Transferregeln bezeichnen, unter Umständen verpflichtet, dem Verein einen Schaden, den Schaden zu ersetzen, und es kann sich auch sportlichen Sanktionen ausgesetzt sehen. Das ist der hier uns gleich noch beschäftigt in Artikel 17 der Transferregeln. Das gleiche oder ähnliches Risiko trifft auch den aufnehmenden Verein, wenn sich jemand nun mit einem Spieler einlässt, der seinen Vertrag einseitig bei seinem ehemaligen Verein aufgekündigt hat und einen neuen Vertrag schließt mit einem neuen aufnehmenden Verein, sieht das Regelwerk in 17 Absatz 2 und Absatz 4 dieser Regelung vor, dass auch der neue aufnehmende Verein sich in gesamtschuldnerisch, also in der Haftung zusammen mit dem Spieler, finanziellen Sanktionen ausgesetzt sieht und auch von der FIFA mit einem Regelverstoß und auch mit sportlichen Sanktionen versehen werden kann, was natürlich erhebliche Folgen haben kann und die Bereitschaft der aufnehmenden Vereine senkt, vermeintlich vertragsbrüchige Spieler aufzunehmen, was wiederum zur Folge haben kann, dass ein Spieler dann einfach keinen neuen Verein findet, wenn er...
Sei denn, man ist der 1. FC Köln, der sehenden Auges in so ein Risiko reingelaufen ist und dann eben diese Transfersperre kassiert hat.
Können wir uns genau dann auch noch am Ende vielleicht nochmal schauen, ob Diarra jetzt für den Fall Köln, welche das anders entschieden worden wäre, in Klammern wahrscheinlich schon, ohne spoilern zu wollen, aber das ist eben auch tatsächlich die Regelung, die dort Anwendung gefunden hat, weil Köln es nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass sie da nicht mit dem Spieler in irgendeiner Form zusammengewirkt haben und sich da des Vertragsbruches mitschuldig gemacht haben, weil das ist diese Regelung, nimmt mehr oder weniger so eine Art Anscheinsbeweis zu Lasten des aufnehmenden Vereins vor, dass sie an dem vertragsbrüchigen Verhalten, dessen der Spieler sich dort ausgesetzt sieht, durch seinen alten Verein mitschuldig gemacht haben und geraten dann in eine schwer widerlegbare Gesamtmitschuld für dieses Verhalten und kann auch selber dann halt eben mit Sanktionen belegt werden, was ja Köln dann schmerzhaft erfahren hat. Ich glaube, die Sanktionen laufen jetzt aus, deswegen ist Köln jetzt gar nicht so, sie prüfen höchstens Schadensersatzansprüche, glaube ich, aber in der Sache werden sie wohl die Entscheidung nicht groß mehr anfechten, weil das ihnen nichts bringt.
Aber Köln ist doch im Grunde das Paradebeispiel dafür, dass es diese Regelung in Artikel 17 überhaupt gibt, oder?
Wollen wir jetzt direkt dazu schon?
Naja, wir müssen den Fall Köln ja jetzt nicht anhand der Anforderungen des Diarra-Falls einmal durchprüfen. Ich wollte es nur mal sagen, dass mein Eindruck ist, dass eben diese FIFA-Regelung genau das verhindern will, was im Fall Köln vermeintlich passiert ist, dass nämlich Spieler, die der Meinung sind oder die umworben werden von anderen Vereinen, möglicherweise auch ja wirklich mit besseren sportlichen oder finanziellen Perspektiven, trotz eines länger laufenden Vertrages versuchen, den Vertrag in irgendeiner Form zu beendigen und dann nach Beendigung den Verein wechseln.
Absolut. Also es ist, wie du sagst, es ist das ideale Beispiel dafür.
Ja, ich behaupte sogar mal, ohne es genau zu wissen, dass der Köln vielleicht auch kein Einzelfall ist, sondern dass es in der Vergangenheit durchaus Fälle gegeben hat, die ähnlich gelagert waren.
Aber viele nicht, ne? Also es gab zwei, drei Fälle, wo es dann auch zu einer Transfersperre, einjährige Transfersperre für den Club geführt hat. Ich glaube, ein französischer Fall und...
Ja, du hast ja in der Regel ein Beweisproblem, um dieses Thema hier schon mal kurz anzuteasern.
Vor allem, wenn der Spieler dann einen Tag nach der Kündigung bei dir unterschreibt.
Ja, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Wir können ja an der Stelle mal weitermachen.
Genau, was auch Gegenstand der Regelung ist, halt eben ein paar Kriterien im Regelwerk der FIFA, wie diese Entschädigung, die der Spieler in Klammern gemeinsam mit dem aufnehmenden Verein vielleicht zu zahlen hat, wie die sich berechnet, die ist basiert auf verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Transfer- und Vermittlergebühren, sowie die vom früheren Verein etwa getätigten Ausgaben. Und das können natürlich nicht ganz unerhebliche Kosten sein, die da im Raum stehen. Verfahrenstechnisch noch zur Vollständigkeit: Für einen internationalen Transfer muss der Fußballverband des abgebenden Vereins ein sogenanntes International Transfer Certificate, ITC, an den Fußballverband des aufnehmenden Vereins ausstellen, damit der Spieler dort registriert und überhaupt spielberechtigt ist. Ohne diese Registrierung darf der Spieler nicht eingesetzt werden und ist quasi in Anführungszeichen wertlos für den aufnehmenden Verein im regulären Spielbetrieb, im Turnierbetrieb. Diese Regelung ist mittlerweile schon angepasst worden zum Teil, aber faktisch noch im Annex 3 enthalten, nämlich mit der Konsequenz, dass wenn das vertragsbrüchiges Verhalten, der Vorwurf des vertragsbrüchigen Verhalten gegen den Spieler beim abgebenden Verein gibt, der abgebende Verein dieses ITC faktisch nicht erteilen wird, weil er muss in diesen er muss bei der Meldung halt eben auch angeben, wie die Vertragsauflösung erfolgt ist, und da wird er dann eben angeben, dass es einen einseitigen Vertragsaufhebung durch den Spieler gab, und damit tritt eben faktisch nach wie vor keine Meldung erfolgen.
Also ich kenne es anders, Robert. Der aufnehmende Verein muss, ich glaube seit 2017, dieses ITC erteilen. Und im Nachgang gibt es dann vor der FIFA, vor dem Football Tribunal, dann den Streit darüber, ob es noch ob der Spieler aus triftigen Gründen gekündigt hat oder nicht. Und wenn nein, gibt es dann entscheidet das Football Tribunal über die Höhe der Entschädigung. Mhm. Und die Regelung wurde ja auch insofern angepasst, dass dies muss erteilen gestrichen wurde. Was ein bisschen seltsam ist, aber also ich meine, es ist tatsächlich so, dass dieser dritte Punkt aus dem Diarra-Fall mittlerweile so nicht mehr existiert.
Okay, ich glaube, das, ja, du bist da, hast ja deine Prüfung absolviert, das war ja Gegenstand.
Absolut.
Das kann durchaus sein, so tief stecke ich da auf jeden Fall nicht drin. Hab es nur so vernommen, dass das die aus dem Annex 3 irgendwie dieses faktisch die Norm verschwunden ist, aber die faktische Umsetzung immer noch den aufnehmenden Verein vor Probleme stellen kann.
Also es soll halt gewährleistet sein, dass der abgebende Verein immer noch direkt dokumentieren kann, dass es da ein Problem gibt.
Ja.
Aber der Spieler soll nicht darunter leiden, sondern der soll erstmal die Spielberechtigung vorläufig bekommen. Genau. Und wenn dann das Football Tribunal feststellen sollte, dass dem Spieler eine Verantwortung trifft dafür und er schuldhaft diesen alten Vertrag gekündigt hat, dann kann er dann selbst auch noch eine persönliche Strafe bekommen und gesperrt werden. Mhm. Was natürlich auch ein heftig wäre dann.
Ja, dann steigen wir doch gleich, weil das ist dann ja schon ein wichtiger Teil der Entscheidung im EuGH und vielleicht auch schon im vorauseilenden Gehorsam dann umgesetzt und vielleicht auch ein bisschen entschärft. Kurz zum Sachverhalt: Diarra, bekannter Spieler PSG Real, hatte einen 4-Jahres-Vertrag bei Lokomotiv Moskau. 2014 löste er den Vertrag auf wegen Streit mit seinem Trainer. Das ist im Sachverhalt, muss man in die Instanzengerichte schauen, vielleicht ein bisschen klarer dann. Jedenfalls kündigte auch Lokomotiv Moskau den Vertrag aus Gründen, die nach Auffassung des Vereins im Verhalten von Diarra lagen. Dann reichte 2014 der Verein bei der CRL-Schlichtungskammer einen Antrag auf Verurteilung von Diarra zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 20 Millionen Euro ein und berief sich da eben auf Artikel 17, Kündigung ohne triftigen Grund, den wir eben schon mal besprochen hatten. Diarra sah das anders, reichte Wiederklage ein und auf Verurteilung von Lokomotiv Moskau zur Zahlung rückständiger Gehälter und einer Entschädigung für Zahlungen, die er bis zum Ende der Laufzeit hätte erhalten können. Dann Sachverhaltsdarstellung bisschen auch streitig dann in der Folge. Diarra gab dann an, sich bemüht zu haben, einen neuen Verein zu finden, aber eben mit dem Hinweis auf dieses Risiko der Gesamtschuld, also sprich, dass der neue aufnehmende Verein damit in die Haftung genommen wird, sowohl finanziell auch sportrechtlich, also mit sportlichen Sanktionen, sei es ihm halt nicht gelungen, einen neuen Verein zu finden. Es wurde dann noch ein Angebot von 2015 von Sporting du Pays Charleroi, ihn zu verpflichten, vorgelegt, eben aber geknüpft an die Bedingung, dass eben diese Gesamtschuld, Lok Moskau da erklärte, diese gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem aufnehmenden Verein nicht geltend zu machen. Und es kam halt nicht zustande. Und er wechselte dort nicht dahin. Und das wurde dann eben auch im Nachgang dann noch thematisiert. Dann gab es die Entscheidung 2015 der Schlichtungskammer. Und er wurde zur Zahlung in Höhe von 10,5 Millionen Euro verurteilt. und die Wiederklage wurde seine Wiederklage zurückgewiesen. Der Kass bestätigte die Entscheidung und sah einmal nochmal geklärt keinen triftigen Grund, die Eras zur Lösung von dem Verein, also die Streitigkeiten mit dem Trainer und was dort vorgebracht wurde, reichten dem Kass nicht aus, um einen triftigen Grund nach Artikel, also einen eskulpierenden Grund nach Artikel 17 da dort anzunehmen, dass er eben keine einseitige, unberechtigte Kündigung ausgesprochen habe. 2015 trug er das Ganze dann zum Handelsgericht in Belgien. Auf 6 Millionen verklagte er dort die FIFA und den belgischen Verband, um eben diesen Schaden zu ersetzen, den er durch dieses Fehlverhalten dieser beiden Organisationen erlitten zu haben glaubte. 2017 erklärte sich das Gericht für zuständig, weil Zuständigkeitsfragen natürlich auch mal ein Thema sind, und erklärte die Klage im Grundsatz für begründet und verurteilte FIFA und den Verband zur Zahlung eines Vorschusses in geringerer Höhe und verwies den Rechtsstreit im Übrigen zur Ermittlung des Schadensbetrages zurück. Und in der Berufungsinstanz suchte nun die FIFA das Berufungsgericht, und das Berufungsgericht nahm erstmal die eigene Zuständigkeit an und legte nun zwei Fragen dem EuGH zur Entscheidung vor, ob diese Transferregelungen, insbesondere Artikel 17, eben die gesamtschuldnerische Haftung, die Entschädigungszahlung, die der Verein, der aufnehmende Verein unter Umständen auch zu zahlen hat, und eben der Spieler im Einklang stehen mit den Vorgaben des europäischen Wettbewerbsrechts, insbesondere Artikel 45 und 101, also 45 die Arbeitnehmerfreizügigkeit und 101 der europäische Wettbewerb. Und das ist dann im Prinzip das, was wir uns hier gleich nochmal genauer anschauen und da ein bisschen ins Diskutieren gehen wollen.
Wobei der Vollständigkeit halber zu sagen ist, dass diese Frage, ob das ITC auszustellen ist, auch Gegenstand der Überprüfung ist.
Ja, genau. Hm. Genau.
Genau, das sind im Prinzip sind die zwei Fragen, also um vollständig zu machen, die gesamtschuldnerische Haftung des Vereins und des Spielers, eben mit der Folge sportlicher Sanktionen und finanzieller Sanktionen zum einen, 17 Absatz 2 Absatz 4, und eben diese Verweigerung, des kein ITC auszustellen, früher Artikel 9 und jetzt eben halt noch im Annex Artikel 8.2.7 mit den Anmerkungen, die Holger vorhin da schon so gemacht hat. ja, kurz, FIFA und Verband sind natürlich der Auffassung, es geht hier um die Besonderheiten des Sports. Da ist alles erlaubt, aber Spaß beiseite, es geht, die Ziele seien legitim, es gehe hier um die Aufrechterhaltung der Vertragstreue, ganz zentrales Element, um die Stabilität der Fußballmannschaften zu gewährleisten und einen Schutz der Integrität und der Regelmäßigkeit und des reibungslosen Ablaufs von Sportwettbewerben, und aufgrund dessen seien eben diese auch schweren Sanktionen zulässig und im Einzelnen auch verhältnismäßig. Und im Hinblick darauf musste und hat das der EuGH sich das eben nun angeschaut.
Vielleicht, bevor wir da in die Diskussion einsteigen, vielleicht nochmal ergänzend zur Regelung nach deutschem Recht. Also da gilt das Teilzeitbefristungsgesetz, und im Fußball gibt's da eben die Möglichkeit der Befristung, auch einer Befristung abweichen vom normalen Arbeitsrecht. Das heißt, wenn man befristete Verträge im Fußball hat, sind die angenommen auf 2 Jahre befristet, und da gibt es dann in aller Regel, wenn es nicht ausdrücklich im Vertrag steht, keine Möglichkeit der ordentlichen Kündigung. Und insofern besteht da erstmal nicht die Gefahr, dass jetzt, also wenn man diesen Normalfall hat, dass es da zu einer ordentlichen Kündigung überhaupt kommen kann. Ja, insofern müsste dann in der Folge dieses Diarra-Urteils sich schon auch was in der Vertragsgestaltung ändern, was ich momentan noch nicht sehen kann. Und nochmal kurz zu dem Punkt, weil ich eben lachte. Ich war ja in der Sportschau, durfte da ein Interview geben, es wurde dann geschnitten. Da hatte ich aber gesagt, dass es nur um 2 Punkte geht. Ich bin da also auf der Linie der FIFA, weil die FIFA immer davon ausgeht, dass es nur noch um 2 Punkte geht. Der Kollege Marc Ort, der hatte ein langes Interview im Deutschlandfunk gegeben, der spricht auch immer noch von diesen 3 Punkten, die Gegenstand des Diarra-Verfahrens sind, waren.
Du guckst mich an?
Ja, wir hatten ja schon eine sehr interessante Diskussion und das können wir ja zum Einstieg mal direkt hier jetzt am Mikro machen. Vielleicht war ich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt in meiner Denkweise die ganze Zeit, weil du sagtest, naja, ist Vertragstreue, oder Robert, du sagst es auch, Vertragstreue kann ja kein Ziel der FIFA sein eigentlich, weil Ziel der FIFA nur die Organisation des sportlichen Wettbewerbs anerkanntermaßen ist und vielleicht die Vertragstreue dann ein Unterpunkt ist. Aber eigentlich muss ja dann nur gewährleistet werden, dass eine Saison sozusagen, dass da die sportliche Integrität gewahrt ist und alles andere dann sozusagen unter der Verantwortung der jeweiligen Arbeitsgesetze steht, arbeitsrechtlichen Vorschriften steht. Das muss ich sagen, also es hat mich dann ein bisschen überzeugt, weil wenn man sich überlegt, dass die Vertragslaufzeit ja sowieso immer kürzer wird, egal jetzt ob mit einem Transfer oder ohne, das heißt die Kader in Bundesliga-Clubs wechseln immer schneller insgesamt und es gibt kaum einen Spieler, der noch mehrere Jahre in einem Club ist, dann würde ich sagen, ja, es ist nicht verhältnismäßig, wenn die FIFA dafür sorgen will, dass ein Spieler mehrere Jahre nicht den Club wechseln kann, jetzt wie ein normaler Arbeitnehmer.
Genau, nun muss man allerdings sagen, dass dieses Transferverhalten, dieses Wechselverhalten auch jetzt ein Phänomen ist, das es noch nicht so lange gibt, sondern Spieler in früheren Zeiten dann schon teilweise eben auch ihre Verträge über die gesamte Laufzeit erfüllt haben oder jedenfalls die Bereitschaft, über 3 oder 4 Jahre auch bei einem Verein zu spielen, deutlich höher war. Aber in der Tat, das sehe ich auch so, das Argument, dass der Wettbewerb nachhaltig beschädigt wird oder ins Ungleichgewicht gerät, also wohlgemerkt der sportliche Wettbewerb, wenn den Spielern die Möglichkeit gegeben ist, nach einer Saison oder nach 2 Saisons spätestens den Verein zu wechseln, das stimmt meines Erachtens mit den tatsächlichen sportlichen Gegebenheiten nicht mehr überein, weil die Vereine aufgrund des guten Scoutings inzwischen in der Lage sind, für adäquaten Ersatz zu sorgen. Und auch, glaube ich, obwohl sie 4 Jahresverträge schließen, gar nicht mehr davon ausgehen, dass der Spieler 4 Jahre bleibt, sondern sich im Prinzip mit diesen 4 Jahresverträgen ein wirtschaftliches Asset sichern, nämlich die Aussicht auf einen möglichst hohen Transfererlös aufgrund einer guten sportlichen Entwicklung des Spielers.
Genau, was ja auch wichtig ist für die buchhalterische Abbildung des Ganzen.
Genau. Deswegen gibt's ja Stimmen, die ich gelesen habe, die sagen, die FIFA erhält mit dieser Regelung eigentlich in erster Linie einen Markt aufrecht, einen Wirtschaftsmarkt in Form dieses Transfersystems mit seinen Ablösemodalitäten und weniger noch den sportlichen Wettbewerb aufrecht.
Wobei ich da mich frage, ob welches Interesse die FIFA daran haben sollte. Das sehe ich nicht. Und da gibt's
das muss ja kein Interesse sein, das ist jetzt eher faktisch gesehen, ob das jetzt irgendwie bewusst von der FIFA gemacht wurde oder nicht, sei mal dahingestellt.
Also Vertragsstabilität wird ja immer wieder ins Spiel gebracht von den Verbänden. Als Selbstzweck kann man das wohl kaum sehen, wobei ich es immer noch charmant finde, ja, wenn man
die Vereinstreue.
Ja, genau.
Ja, das ist vielleicht dann wieder das viel geflügelte Wort, die Macht des Faktischen, dass tatsächlich diese Kaderplanung und diese wirklich 4 Jahre unbeschränkt laufenden Verträge einfach nicht mehr die Realität darstellen tatsächlich. Dass das wirklich als Integrität des Sportes dann einfach diesen Schutz tatsächlich in der Form nicht mehr erfordert. Also lässt sich hören.
Ich muss schmunzeln, weil ich finde das so cool, dass gerade wir beide da wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Richtungen drauf blicken, die sich aber auch ganz einfach erklären lassen. Ich bin nämlich Anhänger eines Vereins, der es in den vergangenen Jahren verschlafen hat, seine Spieler rechtzeitig loszuwerden. Und deswegen, unter anderem deswegen jetzt in, sagen wir mal, finanziell schwierigen Zeiten steckt, die große Transfers eben nicht möglich machen. Wohingegen du mehr Anhänger eines Vereins bist, in dem Vereinstreue von Spielern einfach wahnsinnig wichtig ist, weil es da um...
Ja, wobei es ist ja auch nicht mehr gibt, ja? Also
ja, ja, aber ich weiß ja, wie wichtig dir das in den vergangenen Jahren war, beziehungsweise wie sehr du dich
und bei Gladbach war es ja auch die Pandemie, also es war ja unverschuldet ein Stück weit.
Vielleicht wollen wir nochmal zur Erklärung der Frage welche Auswirkungen hat jetzt dieses Urteil tatsächlich auf den Markt? Muss dieses Transfersystem jetzt neu geschaffen oder werden oder kann eigentlich alles so weiterlaufen wie bisher mit ein paar Anpassungen? Nochmal ein bisschen in die Dogmatik reingehen, weil wir haben ja eben, wie gesagt, die einmal die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die geprüft wurde, und da einmal die klare Feststellung vom EuGH, ja, diese bestehenden Regelungen stellen einen Verstoß dar, sie behindern halt eben, sie führen dazu, dass Arbeitnehmer sich im internationalen Transfer nicht so frei bewegen können aufgrund dieses Regelwerks, und rechtsprüfungstechnisch dann macht der EuGH eben so eine Art Verhältnismäßigkeitsprüfung und er schaut sich an, sind denn dieser durchaus legitime Zweck, den wir gerade besprochen haben, wie gesagt, da kann man durchaus drüber streiten, ob der in der Form überhaupt noch so immer einfach so angenommen werden kann oder ob man den nicht schon selbst mal ein bisschen hinterfragen muss. Aber jedenfalls hat der EuGH gesagt, ja, jedenfalls aber im Hinblick der Umsetzung schießt die FIFA übers Ziel hinaus und hat eben dort Regelungen etabliert, die zum einen nicht konkret genug und absehbar sind im Hinblick auf Schadenshöhe, Bemessung dieses Schadens, und zum anderen Gesamtschuldverhältnisse annehmen für Verein und Spieler ohne hinreichende Exkulpationsmöglichkeiten bzw. Beweismöglichkeiten auf Seiten des aufnehmenden Vereins, sprich, wie soll der eine negative Tatsache beweisen, dass er dort nicht beim Vertragsbruch mitgewirkt hat? Und ja, die ITC klammern jetzt mal ein bisschen aus. Und dass ich mir so ein bisschen die Frage stellt, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt das große Beben oder ist es tatsächlich unter Beachtung dieser, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, also der EuGH hat keine Entscheidung getroffen in dem Sinne, abschließende Entscheidung, sondern er hat, die Sache wird zurückverwiesen nach Belgien und das Gericht dort, das Berufungsgericht, muss jetzt anhand der vom EuGH vorgegebenen Kriterien abschließend entscheiden, ob die Ansprüche bestehen auf Zahlung von Schadensersatz und wie diese Regelungen tatsächlich umgesetzt wurden und das Ganze tatsächlich auch mit Leben füllen. Da werden sicherlich dann noch ein paar mehr Kriterien und ein bisschen Fleisch an den Knochen kommen, mit dem man dann vielleicht auch arbeiten kann und mit dem vielleicht dann auch die FIFA tatsächlich in der Folge arbeiten kann, wenn sie sich, und das ist ja ihre Auffassung, da ein paar kosmetische Änderungen am Regelwerk vornimmt, um die Sache dann rechtskonform zu machen.
Ja, also man kann zuerst mal feststellen, dass das Urteil in einer Linie ist mit dem Bosman-Urteil. Zum einen mittelbare Drittwirkung der Grundrechte wird bestätigt, was keine Überraschung ist. Und auch dieses umfassende Beschränkungsverbot, dass man tatbestandlich erstmal diesen Verstoß hat. Wenn man jetzt sozusagen ex post sich die Vorschriften nochmal durchliest und das Urteil liest, dann ist eigentlich fast offensichtlich, dass die FIFA-Regeln da nicht verhältnismäßig sind, weil welche Norm hält schon so nach Verhältnismäßigkeitsprüfung stand von einem Fußballverein, der sagt, der neue Verein, mit dem der Spieler bisher gar keine vertragliche Bindung hatte, der haftet jetzt plötzlich mit. Das ist ja völlig wesensfremd eigentlich, ja. Insofern ist es eigentlich keine Überraschung. Es ist auch in einer Linie mit der Rechtsprechung Super League etc., weil da auch wieder unterschieden wird zwischen bewirkter und bezweckter Wettbewerbsbeschränkung. Leider wird wieder eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung angenommen hier. Insofern alles keine Überraschung. Was wird sich ändern? Ich vermute mal, dass das belgische Gericht klar feststellt, dass diese Mithaftung-Regelung aufgehoben werden muss von der FIFA. Und ansonsten denke ich, dass sich nicht viel ändern wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die FIFA jetzt umfassend diese ganzen Regelungen überarbeitet aufgrund des Urteils, was der Kollege aus UK ja vorschlägt, jetzt kurz nach dem Urteil, ist, dass es da tatsächlich zu einer Tarif tarifrechtlichen Lösung kommen kann, was sozusagen das die große Lösung wäre, auch für viele weitere Probleme wie Salary Caps etc. Aber das sehe ich noch nicht am Horizont.
Also du spielst an auf einen Lösungsvorschlag, die Arbeitnehmer mit einzubeziehen, richtig, beziehungsweise gegebenenfalls auch die FIFPRO als Vertretung der Arbeitnehmer mit einzubeziehen in den weiteren Regelungsprozess.
Ja, also das ist für mich eigentlich der Königsweg auf lange Sicht, aber ich sehe es nicht. Also
aus der Begründung her finde ich das schwer abzuleiten tatsächlich auch. Also dass sich die FIFA hat ja auch schon gesagt, sie sieht sich eigentlich im Wesentlichen dieses Regelwerk bestätigt, nur zwei Artikel seien eben halt angegriffen und zur Überprüfung gestellt worden. Und ich denke auch, dass wenn man diese gesamtschuldnerische Haftung da mindestens aufweicht, wenn nicht sogar komplett abschafft, und die Sanktionen wurden ja auch vom EuGH als zulässig angesehen, dass es Sanktionen geben kann, die auch empfindlich sein dürfen, aber eben mit klar überprüfbaren Kriterien, nachvollziehbaren, transparenten Kriterien, an die sich die FIFA auch selbst hält. Lustigerweise war ja auch ein Argument, was der EuGH dann herangezogen hat, dass FIFA selbst gesagt hat, ja, das Regelwerk ist streng, aber faktisch wird es so gar nicht umgesetzt. Es gibt wenig Fälle, wo wir da auf diesen Sanktionen so bestehen. Da hat der EuGH gesagt, aha, ihr haltet euch ja nicht mal an die eigenen Regeln. Welchen Schutz und welchen Vertrauensschutz soll denn dann der Spieler und der Verein da genießen? Also ich denke auch, dass jedenfalls wenn diese beiden Regeln da umstrukturiert, neu angepackt werden, eigentlich Business as usual dann fast stattfinden kann. Also das aber...
Der Sanktionsapparat macht ja dann gegebenenfalls noch dann Sinn, wenn man dem aufnehmenden Verein nachweisen kann, dass er den Spieler angestiftet hat zum Wechsel, oder dass er zumindest irgendwie an der Entscheidungsfindung beteiligt war, siehe Köln.
Richtig, die Beweislastumkehr muss aufgehoben werden, genau.
Das auch, ja, in dem Zusammenhang.
Ja, ja. Mhm. Ja. Und vielleicht noch da hier der Fall Webster, der vom KAS war, wo es genau um diese Feststellung der Höhe der Entschädigung ging. Da war ja der Kollege Wieschemann beteiligt. Vielleicht können wir auch nochmal ein Interview mit ihm machen zu diesen ganzen Fragen, Kriterien für die Bemessung der Entschädigung.
Vielleicht.
Vielleicht.
Wenn er denn will. Was sagt ihr zu den Mutmaßungen, dass das Transfersystem insgesamt auf dem Prüfstand steht, also der Untergang des Abendlandes als Transfersystem, beziehungsweise die etwas abgeschwächtere Haltung dazu, dass dieses System in den kommenden Jahren Stück für Stück bröckeln wird, indem schlicht einfach Einzelheiten dieses Transfersystems der FIFA immer wieder vor die ordentlichen Gerichte getragen werden.
Also wenn ich mir jetzt so ein Top-Weltklasse-Spieler wie Ronaldo vorstelle, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der einen neuen Vertrag schließt und er sagt, okay, ich bekomme jetzt meine 30 Millionen im Jahr, aber vielleicht ist da noch eine Steigerung drin. Ich verhandle in meinem Vertrag eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit rein. Die gilt dann für beide Parteien, was ja immer das Risiko ist für den Arbeitnehmer, für den Spieler auch. Für diese Spieler kann ich mir das vorstellen, aber für den normalen Bundesligaspieler, also da macht es doch aus seiner Sicht und aus der Sicht des Clubs doch eigentlich keinen Sinn, so eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit in den befristeten Vertrag zu schreiben. Deswegen sehe ich nicht, wo sich da kurzfristig was ändern sollte durch dieses Urteil. Es wird keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit in einem Profivertrag reinverhandelt werden.
Aber dann sag noch mal kurz, was deine Beweggründe dafür sind.
Warum? Dass der Spieler auch eine gewisse Sicherheit hat, wenn er jetzt mit gerade einen neuen Vertrag verhandelt hat und er kriegt ein gutes Jahresgehalt und der Vertrag ist auf 2 oder 3 Jahre angelegt und er hat nicht zu befürchten, dass dieser Vertrag innerhalb dieser 3 Jahre gekündigt ist, dann ist das auch ein guter Ausgangspunkt.
Na, aber warum sollte dann der Spieler anders behandelt werden als jeder Arbeitnehmer in anderen Branchen? Also auch der muss doch befürchten, dass er sich erwerbsmäßig verschlechtert.
Nee, also in einem normalen befristeten Arbeitsverhältnis gibt es ja auch normalerweise keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit. Da ist meines Erachtens dann der Gleichklang.
Ja, aber da sprechen wir ja nicht von 4 Jahren.
Ja, von 4 Jahren spreche ich jetzt auch nicht. Spreche von 2 bis 3 Jahren. Und ich meine, der große Unterschied ist halt, dass es keine unbefristeten Verträge gibt. Und das will aber ja auch keiner im Profisport.
Was ist denn jetzt nochmal ketzerisch gefragt? Vielleicht ist es ja Quatsch. Aber was ist denn mit diesen Transferfenstern? Also momentan haben wir Transferfenster immer zum Halbjahr, Sommerpause, Winterpause. Prognose, bleibt das so? Oder das könnte man nicht auch sagen?
Das ist natürlich eine geile Frage.
Was ist denn?
Das gefällt mir.
Warum sollen Spieler nicht nach
Bedarf
den Arbeitgeber wechseln dürfen, wenn die sportliche Perspektive plötzlich mau ist? Und das kann ja bei einem Trainerwechsel kann es ja ganz schnell passieren.
Mir gefällt, wie du denkst. Weil das ist ja immer was mich stört, diese Wintertransferperiode. Insofern wäre es
konsequent. Wusstest du noch, Fabian, dass du bei ihm da wieder offene Türen einlässt? Ja.
Ich weiß noch nicht, ob wir gerade.
Doch, natürlich. Also
auf einer
Linie sind, wenn die oder? Bleibt, wenn die so bleibt, dann gebe ich dir völlig recht, dass eigentlich der Spieler, der nicht zum Einsatz kommt, die Möglichkeit für sich selbst schaffen müsste, da easier rauszukommen ohne Transferentschädigung. Aber ich habe jetzt sozusagen von der anderen Seite gedacht, naja, wenn es ausschließlich um die Integrität des sportlichen Wettbewerbs geht, dann müsste man dann eigentlich die Wintertransferperiode abschaffen, damit eben diese Gefahr der Kaderauflösung bei manchen Clubs oder Auffüllung nicht besteht.
Nee, wir sprechen dann doch von 2 verschiedenen Dingen. Du willst nämlich die Wintertransferperiode abschaffen und die Sommertransferperiode belassen. Ich meinte es umgekehrt. Was ist denn, wenn es diese Transferperioden gar nicht mehr gibt, sondern man kann jederzeit?
Nee, das ist ja tatsächlich die Aufrechterhaltung des sportlichen Wettbewerbs. 2010 Lehtonen festgestellt, dass das sozusagen im Einklang mit dem EU-Recht ist.
Okay, nächste ketzerische Frage.
So weit will ich dann noch nicht gehen.
Was ist denn, was gilt denn vielleicht in Zukunft im Hinblick auf die Höhe von Ablaseforderungen? Steht das vielleicht mal zur Überprüfung? Ist es nicht auch faktisch eine Wettbewerbsbehinderung oder Verhinderung, wenn hohe Ablaseforderungen die Möglichkeiten des Spielers zu wechseln und frei zu entscheiden, wohin, sehr stark beschränken?
Ja, also sehe ich gar nicht, weil das ist ja dieser Grundsatz Pacta sunt servanda. Wenn man einen Vertrag geschlossen hat, dann muss man sich daran halten, und wenn man sich nicht daran halten will, dann muss man halt einen Weg finden, einvernehmlich, wie es anders geht. Und dadurch kommen dann diese Summen zustande. Und das andererseits natürlich wird es letztlich, wenn es in Verträge eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit reinverhandelt wird, dazu führen, dass sich was an den Transfersummen ändert in der Höhe. Weil wenn ein Spieler tatsächlich die Möglichkeit hat, aus dem Vertrag rauszugehen, dann nutzt er das natürlich für sich dann, um direkt im Anschluss das zugunsten seines zukünftigen Gehalts dann zu verhandeln.
Ja, das ist eine der zentralen Einnahmequellen der Vereine mit dem Transfersystem. Ich glaube nicht, dass das jemals.
Naja, gut, wenn das Transfersystem insgesamt wegfällt, ja, dann gibt es zwar keine Einnahme mehr, aber auch keine Ausgabe.
Genau.
Also jetzt mal sehr platt ausgedrückt.
Und also ich verstehe das, dass es viele Vereine in Deutschland gibt, insbesondere im Hinblick auf die finanziell stärkere Premier League, die sagen, wir brauchen Transferüberschüsse, um sozusagen unser Geschäft zu finanzieren. Aber es kann ja eigentlich kein Selbstzweck sein, Transfers zu erzeugen, statt zu schauen, dass man nicht den eigenen Club sportlich so stark wie möglich aufstellt.
Aber interessanterweise ist es fast ein eigenes Business. Die Spielerberater hängen entscheidend mit dran.
Eine ätzende Entwicklung.
Die Vereine, ja. Es gibt inzwischen sogar Journalisten, die daraus ein Geschäft machen.
Ja, auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite
ganze Webseiten.
Ja. Okay. Gut, also ich persönlich fühle mich nicht in der Lage zu prognostizieren, ob mit der Entscheidung jetzt das Transfersystem Stück für Stück zu Grabe getragen wird. Aber wenn das so sein sollte, dann gehöre ich jetzt nicht zu denen, die dann im Nachhinein sagen können, ich habe es ja gewusst. Also ich weiß es nicht.
Wer weiß, was kommt. Bei Bosman war es halt so, dass alle Transfers mit durch die Entscheidung betroffen waren erstmal, ja. Und hier, ich glaube, diese Diarra-Konstellation war schon sehr singulär. Natürlich gibt es wahrscheinlich häufiger so allgemeine Unzufriedenheit von Spielern in einem Verein, aber dass man sozusagen allein aufgrund der Tatsache, dass man sich mit dem Trainer nicht versteht, jetzt nicht mehr zur Arbeit erscheint, also ich glaube, dass selbst im Fußball findet man das nicht jeden Tag.
Ja.
Was, Robert?
Weiß ich nicht. Also wie gesagt, die genauen Gründe, da müsste man gucken, was da beim auch, ich habe jetzt tatsächlich nicht die Kasseentscheidung und sowas, was vorgetragen wurde an Gründen, ob da vielleicht nicht doch auch irgendwie nicht ganz unberechtigt da das Vertragsende gesucht wurde, aber dass bei einem Trainerwechsel Spieler in Ungnade gefallen, weil sie vielleicht auch persönlich da menschlich nicht zueinander passen und dass man dann da gefangen ist in einem System, in einem länger angelegten Vertrag, das finde ich jetzt nicht so abwegig. Das
ja, aber dann findet man dann in der Regel eine einvernehmliche Lösung. Also sollte es zumindest sein.
Ja.
Und wenn man Free Agent ist, kann man ja auch dann sich einen neuen Verein suchen.
Mhm. Aber ja, idealerweise, manchmal aber vielleicht
ja, klar.
Auch nicht.
Ja, klar.
Und
wenn der Verein wenige Monate zuvor 20 Millionen gezahlt hat, dann ist es halt schwierig.
Also das Problem, was eben Fußballprofis haben, ist, dass sie nur im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern ein sehr kurzes Zeitfenster im Leben haben, in dem sie dann wirklich...
Das ist eine mega Überleitung zum Thema unserer nächsten Folge.
Ja, sich finanzieren können oder sozusagen finanzielle Basis für den Rest ihres Lebens legen, weil sie eben nur in einem kurzen Zeitfenster eben sportliche Höchstleistung erbringen können und weil sie in dieser Phase, wo sie sportliche Höchstleistung erbringen, eben in der Regel keine andere Erwerbstätigkeit erlernen können. Das ist das Problem. Deswegen kann ich eben auch verstehen, dass Spieler sehr genau darauf schauen, an welchen Plätzen sie eben sich optimal sportlich und damit auch sportlich betätigen können und damit auch wirtschaftlich irgendwie für sich sorgen können.
Hm. Ja, aber ich find spannend, in irgendeinem Verfahren wird dann mal sicherlich ganz genau vorgelegt werden, wie denn tatsächlich das Wechselverhalten im modernen Fußball ist, dass diese die mehr von der Stabilität der Teams, dass die faktisch gar nicht mehr gegeben ist, dass
die ist nicht mehr gegeben.
Dass die so kurz sind, dass man diesen vermeintlich angestrebten legitimen Zweck immer geringer ansetzen muss und damit dann auch die Hürden, die Voraussetzung für einen Eingriff im Hinblick auf Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Stabilität und die Besonderheiten des Sports immer stärker in den Hintergrund treten, dass man sich dann nicht mehr eben auf diese Prämisse da so einlassen kann, sondern dass man wirklich mal irgendwie Parteivertreter dann vorlegen, also hier ist ein Bäumchen, wechsle dich, hier wildes hin und her, normale Laufzeit ein bis zwei Jahre max, und damit sind wir fast, gibt es da eben keine große Notwendigkeit mit zu hohen Ablösesummen da zu arbeiten und die ja. Vertraglich einzugehen. Ja,
aber da fällt mir noch ein Argument jetzt tatsächlich dagegen ein. Also ich bin bei dir, dass diese Vertragsstabilität nur subsidiär bewertet werden kann, wenn man die Ziele der Verbände da betrachtet. Aber das, was Chelsea zum Beispiel macht mit ihrem riesen Kader mit bis zu 50 Spielern, die dann immer wieder verliehen werden, ist ja eigentlich auch das ein ähnliches Problem von der anderen Seite, dass man sagt, wenn der Verband solche Dinge nicht regeln darf, weil es auch um Vertragsstabilität geht und gar nicht um sozusagen die Organisation des Wettbewerbs, weil der Chelsea die Spieler dann für eine Saison verleiht, das schafft halt trotzdem riesige Probleme.
Mhm.
Wobei du natürlich als Spieler, der zu Chelsea geht, weißt, was dich erwartet.
Ja, Aber die Frage ist doch, wenn jetzt der, wenn es einen Fall dazu geben sollte und der EuGH wieder vor der Frage steht, ist diese Leihspielerbegrenzung europarechtswidrig, weil es die Arbeitnehmerfreizügigkeit beschränkt, dann dann steht man wieder vor demselben vor demselben Fragen.
Gut, ja, warten wir mal ab, was Belgien abschließend macht und dann gibt's vielleicht nochmal ein Recap. Also sicher.
Yes. Vielen Gut. Dank.
Vielen Dank.
Ja. Zur nächsten Folge.
Danke euch.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Bis dann.
Tschüss.